Pro und Konter, wir verarbeiten alles, was in den Viertelfinals passiert ist. Das heisst, die Holländer, die sich ins Penaltyschiessen retten und dort aber nach einer Argentinien scheitern. Die Engländer, die das Penaltyschiessen schon verlieren, bevor sie ins Penaltyschiessen geht, beziehungsweise einfach kein Penalty versenken. Der Neymar bleibt unvollendet. Brasilien ist aus und Marokkaner, die pfeifen auch den Franzosen den Marsch. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter. WM Special.
Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
Qué mira, bobo. Anda para allá, bobo.
Tranquilo, Leo. So, das ist der Lionel Messi und zwar nach dem Spiel gegen Holland. Spektakuläre Partie im Penaltyschiessen entschieden. Da war der Messi verrückt auf der Wout Weghorst. Sagt ihm, was schaust du, Dummkopf? Hau ab, Dummkopf. Ja, kann man so sehen, wenn man es will. Aber das Spiel war für sich grossartig, schon ab für Holland. Dramatik am Schluss. Was machen wir daraus?
Also, ich habe gelernt, Bobo heisst Dummkopf. Das finde ich schon mal sehr positiv. Also, mein Spanisch oder ist das Argentinisch? Ich weiß es nicht. Zuerst habe ich gemeint, Bobo Vieri sei irgendwie im Kabinengang auftaucht, was ja nicht ausgeschlossen ist, so eine FIFA-Legende. Die sind dann an mich eingeladen und keine Ahnung, vielleicht geht man runter und schauen. Ist glaube ich auch eher Ronaldo-Figur mittlerweile, Christian Vieri, oder?
Christian Vieri. Aktive
Zeiten.
Genau, wie steht zu dem Bobo? Auch hat das mit dem etwas zu tun, sogar vielleicht von einem Argentinier auch? Als Dummkopf beschimpft worden.
Wahrscheinlich
da, wo etwas übergeblieben ist nachher.
Messi, der Bobo Weghorst, vielleicht hat seine Spielweisen an Bobo Vieri erinnert. Vielleicht war es eigentlich ein Kompliment gewesen. Man weiß es nicht. Ich weiss nicht, Sebastian Wendel, du machst heute einen Telefonjasser, was keine schlechte Idee ist, weil es ist sehr kalt in unserem Studio. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich habe gelernt, dass der Messi auch böse sein kann. Der brave kleine Lionel kommt, zeigt die andere Seite. Und für mich so der Inbegriff, was für ihn da auf dem Spiel steht an dieser WM. Ich meine, der will das unbedingt, das ganze Land will ihm den WM-Titel schenken. Es ist seine letzte WM, hat er angekündigt. Und da duldet er keine Bobos, genau, von ihm sich wegstellen. Obwohl sie weitergekommen sind, oder? Ich habe genug Gründe, um sich zu freuen, aber da ist es sauer aufgelegen. Und er zeigt für mich, wie unbedingt der Messi den WM-Titel jetzt noch will, um sich vollenden.
Also der Messi wird. Messi wird so ein bisschen zum alten weissen Mann, oder? Der immer grantelt. Er hat immer etwas zu motzen, irgendetwas stimmt nicht. Und das wahrscheinlich wird ihn das jetzt in Argentinien in neue Sphären katapultieren. Er ist ja immer so ein bisschen der Abgehobenung. Oder man hat ihm das unterstellt. Wahrscheinlich hat das
in gar nie gestimmt. Macht ihn das menschlich, oder? Er wandert da so ein bisschen auf Maradona-Spuren, wo sich auch der ein oder andere Skandal geleistet hat. Also, die Dimension von dem Skandal von Maradona wird er wahrscheinlich nie herkommen. Da muss er noch einiges aufholen. Aber nein, es macht ihn greifbar.
Ja, genau. In Argentinien, der Unterschied schon aufzeigt, wie kein anderer. Ja. Wenn die zwei grossen Figuren anschaust, Maradona, wo auch abseits vom Platz eine Figur war, ist ein Ereignis, der Messi eher nicht, ist auch nicht der Typ dafür. Aber jetzt durch die Ausbrüche nach dem Spiel sich quasi menschlich gezeigt hat, was man ihm früher immer vorgeworfen hat, dass er das distanziert sich, ja, weil er halt auch früher nach Spanien ist und quasi in Europa gelebt hat oder lebt, dass die Distanz ein bisschen verringert worden ist durch den emotionalen Ausbruch, wo man zum Teil auch verstehen kann. Also, gut, ich finde es ja schön, dass die Emotionen aufkommen nach so einem Spiel. Und ich verstehe es darum, weil die Holländer zum Teil der letzte Penaltyschütze von den Argentinier, der Martinez, irgendwie das Dritte noch drangsaliert haben vor dem letzten Schuss, was ich absolut in Ordnung finde, irgendwie, weil das gehört zum Sport. Du darfst dem sagen, du verschüssest, hänselst ihn, reizst ihn, provozierst ihn. Das gehört dazu. Er hat dann getroffen und dann ist der Ausbruch gekommen. Und was dann nachher, finde ich dann ein bisschen kleingeistig. Als ehemaliger Profisportler muss ich sagen, das gehört doch dazu, dass der Louis van Gaal sagt, ja, der Messi ohne Ball macht er nicht viel. Und die Holländer, Wir wissen dann schon, was wir machen. Penalty ist unser Gewinnen, eh mehr. Dass man dann das so ernst nimmt, das verstehe ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch dem südamerikanischen Temperament geschuldet.
Das haben wir jetzt gar noch nicht gesagt. Die Argentinier heisst Penalty schiessen Gunnar am Schluss. Das geht fast ein bisschen unter nach dieser, also sind das 130 Minuten? Nein, mehr sogar, wenn man sämtliche Nachspielzeiten zurechnet. Also 120 plus 11 nach der zweiten Halbzeit und dann nach der ersten wird auch noch ein bisschen nachgespielt worden sein, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, ist sehr viel geshootet worden, vor allem der Gegner geshootet, der Ball weiss ich am Rand auch zwischenzeitlich. Also eigentlich ein furchtbares Spiel zwischen Holland und Argentinien, habe ich gefunden, ja, über weite Strecken. Die auf Holländer haben nicht wirklich wollen, also die haben gefunden, wir warten jetzt mal ab, was die Argentinier machen. Und die Argentinier hatten den Messi, wo, also wir nehmen jetzt am Montag Nachmittag auf und es haben eigentlich alle schon darüber geschwärmt, wie sensationell der Pass von Messi vor dem 1-0 für Argentinien war. Das war der Moment, wo man gemeint hat, das Spiel schon entschieden, weil Holland nachher einfach so weitergespielt hat. Aber was viele nicht gewusst haben, oder eigentlich fast niemand, außer wahrscheinlich der Herr van Gaal und vielleicht noch der Dani Blind, der Assistenztrainer, den er lustigerweise immer an die Seitenlinie geschickt hat, um Anweisungen reinzurufen, bis ganz am Schluss, bis er dann gegangen ist. Und dann hat es funktioniert. Was viele nicht gewusst haben, er hat sich eben der Herr Weghorst noch aufgespart für die ganz besonderen Minuten.
Und Luc de Jong, wir sind die 2,50 Meter gegen die 1,65, 1,70 Argentinier nachher.
Ist massiv.
Die Lufthoheit übergegangen ist in Besitz der Holländer. Und man hat es dann auch erst so versucht. Ich frage mich dann immer, wenn die Taktik, die am Schluss anwendest, zum Goalschiessen die richtige ist, wieso machst du das nicht von Anfang an so? Also, der Plan B kann ja gut einmal der Plan A sein. Und dann wissen die gar nicht, was machen.
Ich habe mich eher gefragt, wie will Holland jetzt die Verlängerung überstehen? Weil du hast den Luc de Jong auch noch reingetan, Weghorst. Zwei brachiale, fürchterliche Spieler eigentlich, fußballerisch. Und dann hast du das 2-2 erzwungen. Durch eigentlich einen Messi-Moment, oder? Total atypisch für ihre Spielweise. Das war ja wirklich genial gewesen, das so in der 110. Minute, die traust so einen Freistoss auszuführen. Das braucht Gojones, würde Messi sagen, oder? Aber ich habe mit dem mehr so ein bisschen Angst gehabt, die Holländer, dass die Verlängerung überstehen wollen, weil sie sind dann eben noch mal 30 Minuten gekommen und, mit diesen zwei und mit dieser Spielweise, du musst ja dann wieder ganz anders hergehen, wenn du das erzwungen hast, oder? Vor dir den Match wieder wie bei 0-0 an, oder? Du musst ja nicht mehr, brachial spielen, sondern andere Attribute auch noch zeigen. Aber sie haben es dann irgendwie verteidigt. Ich meine, Argentinien hat, grosse Chancen gehabt, vor allem gegen Ende der Verlängerung. Ich glaube, noch ein Pfostenschuss dabei gewesen. Ja.
Ich frage mich da einmal schon, wieso spielst du nicht einfach so weiter? Also, du kannst ja in der Verlängerung auch noch Goal schiessen, ist auch erlaubt. Du musst
ja
nicht drauf
warten. Ja, weil es ja ganz eine andere Ausgangslage ist. Es ist ja da quasi wieder wie 0-0, oder? Und sie haben ja total offen gespielt mit langen Bällen. Und ich glaube, also, wenn sie weiter so geshootet hätten, dann wäre.
Was wäre es denn ausgeschieden?
Dann wäre der Match in der Verlängerung entschieden worden.
Ja, gut. Jetzt haben sie einfach darauf gewartet, obwohl sie gewusst haben, dass sie in der Vergangenheit schon gegen Argentinien verloren haben, in Penalty schiessen. In so einem Moment. Was nicht wie präsent denn das ist. Aber mein Versuch wäre immer in der Verlängerung noch möglichst etwas zu erzwingen, weil der Gegner wahrscheinlich versucht, nichts mehr zu machen. Und die Argentinier hat noch das Spiel wieder übernommen. Also nach dem 2-0, dann ist das 2-1 gekommen der Holländer. Hast du gesehen, wie die Argentinier zittert haben, weil sie nicht mehr gewusst haben, was machen, gegen die relativ einfache Spielweise, die hohen Bällen in den Strafraum hineinzuziehen. Und schon beim Spielaufbau. Die Abwehrreihen sind sich gar nicht mehr gewöhnt, dass sie sich gegen hohe Bälle verteidigen müssen, weil meistens versucht wird, von hinten raus zu spielen, um jeden Preis. Wieso machst du das nicht weiter? Also, das Überfallartige wäre, ich habe das Gefühl, die Holländer hätten können in die Verlängerung gehen, so weiterspielen und möglicherweise den Siegtreffer.
Ja, wäre es mit dabei, aber wahrscheinlich ist auch, wenn du denn das 2-2 wirklich also von allerletzten Drücker erzwingst, geht einmal zuerst ein bisschen Last ab, oder? Und du bist einfach mal zufrieden mit dem, oder? Und nachher gerade wieder müssen, nochmal nachlegen, Schittli, und genau gleich weiterspielen. Das ist wahrscheinlich psychologisch unglaublich schwierig, oder? Weil, natürlich hast du das Momentum auf deiner Seite, aber vor allem hast du den Berg mal erklommen, weil das 2-2 noch erzwungen hast, wo ja echt aussichtslos ist gewesen, vor allem nach dem 2-0, oder? Also, ich bin vor dem Fernseher gelegen, schon halb, am Einschlafen, und plötzlich kommt das Goal noch, oder? Also, es ist ja unglaublich, dass die überhaupt noch mal herkommen, oder? So wie das Spiel gelaufen ist. Da hat sich wirklich gar nichts drauf hergedeutet, oder?
Ja, mit außergewöhnlichen Massnahmen eigentlich. Gut, das 2-1, hoher Ballstrafraum, Weghorst, im Stil von einem Stoßstürmer, Kopfball. Und dann der Freistoß, die Freistoßvariante äußerst raffiniert, oder? Also, das war die letzte Aktion eigentlich. Das haben sie gewusst. Und dann traust du dich, so einen Freistoß auszuführen.
Es ist ja noch, ja. Es ist noch erstaunlich, wenn ihr das gesehen habt, aber der Weghorst hat ja genau so einen Freistoß auch mal versenkt. Ist auch so angespielt worden vor etwa 3-4 Jahren mit VfL Wolfsburg. Auch irgendwie ganz am Schluss von einem Spiel ist
das gegen Arminia Bielefeld, glaube ich.
Arminia Bielefeld.
Argentinien von der Bundesliga.
Also, das ist von A bis Z wahrscheinlich auf die Mist gewachsen, oder? Da hat er gesagt, schau, ich stelle mich jetzt da her, du spielst mich an und ich halte rein, oder? Also,
ja. Wann haben die Argentinier gegen England an einer WM den Freistoß-Trick gemacht? Wann war das gewesen? 98? Oder so. Haben sie dann nachher auch eingespielt? Eine Variante, ja, wo man öfters mal versucht dürft. Niemand rechnet damit. Ähnlich wie so ein Penalty, wo niemand damit rechnet.
Was war das gewesen? Thomas Brolin, WM 94, echt? Oder ist es EM 92? Ich weiß nicht, wo er im Prinzip in der Mauer steht und sich dann aus der Mauer rauslöst und angespielt wird. Aber für mich ist es so ein bisschen die Tradition von dem Cruyff-Penalty gestanden. Ajax. Allerdings, nicht Nationalmannschaft, müsste wahrscheinlich in den 70ern gewesen sein, wenn er anläuft zum Penalty und dann überall spielt. Und einen Doppelpass mit einem Kollegen, der von außen reinläuft.
Beim Penalty?
Ja, er spielt einfach den Penalty. Hast du nie gesehen? Muss man auf YouTube suchen. Schickt dir den Link.
Es hat ein paar Nachahmer gegeben schon seither. Ich glaube, der Messi hat das auch mal gemacht bei Barcelona.
Genau.
Und der Penalty ist quasi ein Pass, oder? Das
darfst genau. Du
musst
genau.
Den Penalty nicht zwingen, das Schuss ausführen.
Er muss einfach nach vorne gehen. Der Ball muss nach vorne gespielt werden. Ja.
Also, Penalty darfst du quasi als Pass.
Er muss einfach, der Ball muss sich richtig Goal bewegen. Und wenn es halt nur praktisch quer ist, muss einfach leicht führen. Nein. Im Original kommt er dann wieder zurück zum Cruyff, den er dann reinschiebt, weil der Goalie sich logischerweise verschiebt. Eine gewisse Verwirrung auch vorhanden ist und dann ist es leicht. Ja, also das ist sozusagen der uncruyffste Fußbauer in der Geschichte vom holländischen Fußball wahrscheinlich, der Herr Weghorst. wo auch sonst mit Krawall und Rabatz aufgefallen ist, eigentlich über nicht 90, doch fast 90 Minuten, kann man sagen, weil er hat sogar eine Gelbe bekommen, als er auf der Ersatzbank
kommt. Ja, ehrlich. Grossartig ist das gewesen.
Relativ früh im Match. was wahrscheinlich auch der Grund war, warum es der Luc de Jong zuerst eingewechselt worden ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Also auch, übrigens, dort, bei dem bin ich mir sicher gewesen, dass er seine Penalty verschießt, hat ihn dann souverän versenkt. Das hat einen furchtbaren Match auch gemacht. Aber am Schluss ist die lange gsi, wo wenn man jetzt also abschließend eine These rausziehen, würde man sagen, ja, es ist die WM von der klassischen Neuner, oder? Also dass man könnte fast behaupten, es ist mittlerweile so weit gegangen mit den spielstarken Innenverteidigern, dass es sich wieder lohnt, so einen Brecher vorne hinzustellen, wo ein bisschen Wasserverdrängung hat und wo zwischen Lukaku, gut. Weghorst, einem grossen Niklas Füllkrug.
Ja, aber übrig ist ja nur der Giro. Der Giro ist noch übrig. Füllkrug ist daheim.
Ja, der ist daheim.
Weghorst hat auch müssen.
Ja, gut, aber das ist jetzt die Frage, ist es wegen dem Weghorst oder trotz dem Weghorst? Ich würde sagen, zwei Goals sind eigentlich gute Argumente, um.
Ja, stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn der ganze Match auf dem Platz gewesen wäre. Und der Louis van Gaal den ganzen Match so spielen lassen, hätte nicht etwa 6-0 gewonnen.
Weiss ich. Bin ich mir nicht sicher. Aber wer weiss. Also, ich meine, erstaunlich ist ja, dass wirklich 90 Minuten 22 Mal auf dem Platz gewesen
waren. Vielleicht können wir über das noch reden. Das ist ja, also, ja, falsch auch.
Völlig zu Unrecht.
Und da kannst du schon beim Messi anfangen. In der ersten Halbzeit, glaube ich, noch. Oder
ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit.
Früher in der zweiten Halbzeit. Ein Hand, das eigentlich In jedem Fall muss eine gelbe Karte geben, völlig unbedrängt in der Mitte am Ball, wo ihm irgendwie über den Kopf wäre. Das ist eine gelbe Karte, das ist ein Spielzug vom Gegner unterbrochen. Gibt es nicht. Dann, gut, dann macht er vielleicht die nächste gelbe Karte nicht mehr, wo er am Schluss kriegt, wo Fetzen geflogen sind, mindestens mal verbal. Aber dort hat er sich auch nicht mehr so im Griff gehabt. Also wäre vielleicht mindestens auch mit der zweiten gelben Karte, hätte er dann den Halbfinale können von außen zuschauen.
Also er hätte müssen im Messi, also dort hat er sich geweigert. Der Schiedsrichter, der Antonio Matteo Laos, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, hat sich geweigert, dem Messi gelb zu geben, wirklich. Also ist einfach, ich glaube, der Virgil van Dijk hat sich nachher noch kurz eingeschaltet und dann einfach nur noch gelacht. Also Wahnsinn. Der gleiche van Dijk musste vom Platz fliegen, wo er den Kollege Paredes umgecheckt hat, wo seinerseits aber in einer Aktion sich zwei gelbe Karten verdient hat, indem er zuerst nämlich den Holländer Ake also umgesetzt hat vom Übelsten. Das ist gelb und nachher, und das ist die Szene, wo wir noch eine Weile werden darüber reden, wahrscheinlich auch in ein paar Jahren, und nachher den Ball einfach volle Kanne auf die holländische Bank gepfeffert hat, was nachher zu einer Art Platzsturm von Seiten der Holländer geführt hat. Und ich glaube, am Schluss ist der Steven Bergwijn verwarnt worden, der schon ausgewechselt war und sich dort eingeschaltet hat. Vielleicht habe ich jetzt einen. Nein, der Paredes hat eine Gelbe bekommen, glaube ich, aber eben nur eine Gelbe. So war es. Genau.
Ja, also die Szene ist mehr symbolisch für die doch sehr fantasievolle Spielleitung vom Schiedsrichter, wo irgendwie sich ein bisschen seidiger Regelbuch sich nach dem bedient hat. Also, mir unglaublich, dass das in Zeiten von VAR und 7000 Spielleiter auf dem Platz und Assistenten, dass das nicht sanktioniert wird, die Aktion von dem Paredes, oder? Mit voller Absicht pfeffert er den Ball auf die holländische Spielerbank. Er hat das riesen Glück, dass er niemand bereicht. Also, wenn er das nicht rot ist, oder? Also,
ja, das wäre aber richtig lustig gewesen, wenn er einen getroffen hat, der vielleicht auf die andere Seite geschaut hat. Oder gerade am Trinken sein, er hat einen schönen leeren Sitz getroffen zwischen den Spielern durch, genau zumindest in den Sitz rein.
Und, ich bin auch ein Freund von Emotionen und man muss auch mal die Grad sein, aber das ist so offensichtlich, oder? Ich meine, das ist eine Tätigkeit, nichts anderes, oder? Der mit voller Absicht schwartet der Ball dort rein, der weiss genau, dort hocken Holländer, ich schieße jetzt den Ball dort hin, das ist ja nicht einmal irgendwie so in einem Zweikampf, gerade irgendwie unmittelbar im Effekt oder so, sondern der läuft an und dann schwartet der Ball dort rein, also voll mit Bewusstsein, also, wie gesagt, für mich unverständlich, dass da nicht sanktioniert wird.
Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man sonst für das Abziehen von einem Liebling aus lauter Freude wegen einem Goal auch gelbe Karte kriegt, dann ist das schon ein bisschen Verhältnisblödsinn. Ich bin ein Freund von dieser Aktion, solange nichts passiert. Das kann man dann so einfach sagen. Sobald das ein bisschen Stimmung aufkommt, wobei bei den Fußballern muss man dann immer Angst haben, dass es wirklich ausartet, weil so gepflegte Schlägerei wie im Hockey gibt es ja dann nicht, wo man sich zwar furchtbar auf die Mütze gibt, und nachher aber einfach normal kann weitermachen. Leider. Es artet dann immer aus. Und dort ist es also wirklich, jetzt gibt es ein, zwei rote Karten.
Hat vielleicht auch geholfen, um den Match ein bisschen beruhigen. Das hat man dann unterlassen. Also am Schluss sind auf Seite von den Argentinier 10 gelbe Karten zu Buch gestanden. Zwei von ihnen werden jetzt gesperrt sein im Halbfinale. Bei den Holländern sind es 2, 4, 6, 7, wenn man im Herr Dumfries seine... Nein, das waren 2 gewesen, also 8. Gelb-Rot.
Treuer hat auch noch gelb. Das sind, glaube ich, 17 gewesen, WM-Rekord insgesamt.
Genau, also ich glaube, im Dumfries, das wird dann gar nicht als... Doch, warte jetzt mal. Ah, die zweite geht dann einfach als Rote, so wird gerechnet. Walter Samuel übrigens, unseren vor allem Basler Fußballfreunde, logischerweise noch bestens bekannt als Assistent vom Herrn Scaloni dabei bei den Argentinien, hat der Reigen eröffnet in der 31. Minute mit einer gelben Karte. Und von dort hat eigentlich noch gepasst. Hat ja auch zu Aktivzeiten durchaus ein oder andere Mal gelb gesehen. Und wir dürfen den Herrn Timber nicht vergessen von den Holländern, der eigentlich sich auch länger schon beworben hat für eine zweite Gelbe, nachdem er in der ersten Halbzeit verwarnt war. Hat in der Verlängerung wahrscheinlich auch vom Platz fliegen. Also, es ist... Im Endeffekt kann man sagen, wenn man so will, und eine katastrophale Schiedsrichterleistung, also wo man irgendwie muss sich schon fragt, warum setzt man so einen Mann in so einem Match ein, zumal er ja in Spanien extrem umstritten ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man in Spanien sagt, ja, das ist unser bester Mann, wir sind stolz drauf, sondern es ist eher so, mindestens in Teilen von den Beobachtern gesehen. Also ja, gilt er als Selbstdarsteller, der dann in so einem Match vielleicht nicht unbedingt richtig aufgekommen ist. Und mir denkt, die haben Argumente jetzt, noch das eine oder andere mehr.
Ja, er hat das geliefert, was man erwartet hat, mehr oder weniger.
Ja, hat dann auch das am Schluss, Dino, du hast angesprochen, mit den Holländern, wo Lautaro Martinez, der vierte argentinische Penaltyschütze, bedrängen. Das kann man natürlich auch unterbinden, so etwas. Oder auch die Unsitte, Kollege Martinez, wenn wir schon bei den Martinez sind, der argentinische Goalie, Emiliano Martinez, wo so Mätzli macht, wie den Ball nehmen und den fortschießen, wenn der Holländer kommt vor dem Penalty. Ja, es ist sehr unterhaltsam aus. Aber als Schiedsrichter könnte man so Sachen relativ problemlos unterbinden, indem man dafür sorgt, dass der eine da steht und der andere dort. Und der Ball ist vielleicht bei mir sogar. An dem hat er alles kein Interesse gehabt. Also, ist sicher eine herausfordernde Affische gewesen. Das hat man aber auch gewusst im Voraus.
Ja.
Und dann hat er sie noch ausnehmend schlecht gelöst, die Aufgabe. Also, ja.
Man hat sich alles fast ein bisschen gewähnt in einem Slapstick-Auftritt von diesen beiden Mannschaften zeitweise. Oder? Es hat nur noch gefehlt, dass irgendwie ein Penaltyschütze einen hinterher schleicht und die Hosen runterzieht, bevor er anläuft. Oder der Goalie eine Schnur am Ball bindet und dem Schütze den Ball wegzieht. Im letzten Moment irgendwie hat man das Gefühl gehabt, da läuft alles ein bisschen aus dem Ruder. Und das ist tatsächlich dann auch so rausgekommen. Eben dann auch der Messi am Schluss noch, der eine Art innerviert, auch lustig auftritt. Am Schluss, für die Unterhaltung ist es grossartig. Die Frage ist einfach auch, wie es verarbeitet wird. Oder wenn es dann ganz dramatisch wird am Schluss mit so Spielern, die dann aufgrund von so einem Auftritt Halbfinale verpassen, dann fragst du dann, ob das hätte müssen sein oder nicht. Wenn du heimgehst, ist es ja gleich, oder? Also, aber für die, die weitermachen sollten. Apropos Slapstick, der Harry Kane von den Engländern hat einen Penalty verschossen. Allerdings nicht im Penalty-Schiessen, wie das die Engländer so ausmachen, sondern schon im Spiel hat er auch einen gemacht. Es hat aber einen Auftritt von ihm gegeben, Herr Gysi, wo er das schon mal quasi angedeutet hat.
Ja, das ist...
Eingewurden, wie es geht.
Das ist, es gibt einfach so Sachen, die altern schlecht. Und das ist immer ein bisschen schade, weil es wird jetzt wieder irgendein Fußballer irgendwann mal sagen, nein, für besondere Aktionen bin ich leider nicht zu haben, weil es fliegt mir irgendwann um die Ohren. Es gibt einen Comedy-Sketch, ist es offenbar, vom Harry Kane, wo er sich vom Johnny Wilkinson, einem mittlerweile legendären englischen Rugby-Kicker, lässt zeigen, wie man richtig kickt. Also er schießt Penalty und er hält den Ball natürlich super in die Ecke, wie er es immer macht. Und dann kommt der Wilkinson und zeigt ihm, sagt nein, das ist falsch. Und kickt dann irgendwo Meter, also 10, 15 Meter über das Goal, wie sich das im Rugby dann halt gehört. Ja, und dann macht ihm der Harry das nachher. Und man muss sagen, der zweite Penalty hat ein bisschen erinnert an einen Rugby-Kicker, wo den Ball einfach muss über die Latte bekommen muss. Das hat er souverän geschafft, das muss man leider sagen. Der Engländer gegen Frankreich ausgeschieden am Samstagabend 1-2 in einem Match, wo ich gerade nochmal einen zweiten Match geschaut habe, der gleich. Der hat von mir aus noch, im Gegensatz zum Holland-Argentinien-Spiel, wo über, ich sage jetzt mal, 70 Minuten sicher sehr, sehr anstrengend war, zum schauen, ein Spiel, das von Anfang an sehr unterhaltsam war.
Ja, also Fußballer ist für mich bis jetzt der beste Match an der EM. Ich gebe dir da völlig recht. Das war Siedefing. Hätte ich den Engländern nie zutraut, dass sie auf dem Niveau können so lange so viele Chancen ausspielen gegen bärenstarkes Frankreich. Ja, also ich bin recht geflasht noch jetzt von dem Spiel. Und es ist echt schade, ist das nicht der Final gewesen, sondern das erste Viertelfinal. Schade für die zwei Teams, aber... Ja, ich glaube, England muss sich nicht grämen. Und ja, der Penalty vom Kane, natürlich passt das in die ganze Turniergeschichte von den Free Lions. Aber das passiert. Er hätte ihn genau gleich machen wie der Erste. Der hat er ja souveräne linke Winkel aufgesetzt. Nein, aber England hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Darum ist es ja jetzt auch so, dass nach dem Out Medien nicht einprügeln auf sie, auch nicht auf den Trainer, sondern der Trainer sogar beknien, dass er bleibt, oder? Was ist ja auch nie gesehen bis jetzt, oder? Dass nach einem Viertelfinale-Out quasi England der Spieler und dem Trainer zu Füßen liegt. Aber ich finde völlig zu Recht, denn die Mannschaft ist noch nie am Zenit. Die hat eine Altersstruktur, wo verheißungsvoll ist, und zwar so, dass sie können bei den nächsten zwei Turnieren mit eigentlich mehr oder weniger der gleichen Mannschaft
Es ist erstaunlich, oder? Normalerweise ist der Reflex in den englischen Medien, die sind ja dann doch relativ hart unterwegs, mit harten Bandagen. Normalerweise ist der Reflex klar, wenn du nicht das letzte Spiel vom Turnier gewinnst als Trainer, dann hast du eigentlich versagt. Also jeder Trainer seit 1966.
Alf Ramsey, ja.
Genau, und Gareth Southgate, wo ja auch seine Erfahrungen gemacht hat mit Penalties, nicht unbedingt positive. Wenn wir an die EM 96 zurückdenken, der hat irgendwie den Dreh aus, dass man ihm abnimmt, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Also man hat auch tatsächlich offensiver gespielt, dass zum Beispiel nach der Europameisterschaft vor einem Jahr, anderthalb Jahr, wo man zwar im Finale gekommen ist, aber also eigentlich ja ziemlich einen abgelöschten Fußball gezeigt hat. Jetzt nach meinem Dafürhalten sind wir sehr, sehr
resultatorientiert, oder?
Sehr nüchtern, genau. Und eigentlich aber jetzt, ja, also kein Herzen erobert. Und das ist lustig. Der gleiche Trainer, eigentlich die gleiche Mannschaft. Und ein völlig, völlig anderen Auftritt.
Das ist eigentlich eine verkehrte Welt. Lustigerweise hat Times eigentlich am härtesten reagiert auf das Ausscheiden. Im Gegensatz zu den Tabloids, die relativ gnädig waren. Harry Payne hat es, glaube ich, geheißen. Mehr nicht. Und quasi begnügender Southgate zum Bleiben.
Also, Zahn hat geschrieben, we're coming home. Das habe ich sehr schön gefunden.
Ja. Eben, in der Times hat es einen Leitartikel gegeben, wo ein renommierter Journalist schreibt, jetzt ist Zeit zum Verschwinden, Gareth. Wir haben genug gesehen von dir und begründet das unter anderem mit der Erfolgsbilanz. Ja, man hat Iran geschlagen, was jetzt, ja, nicht wirklich eine Auszeichnung ist im internationalen Fußball. Dann hat man 0-0 gespielt gegen die USA und hat Wales geschlagen. Das ist irgendwie so beschrieben worden. Wales, wo sich gar nicht richtig gewehrt hat. Und dagegen hat sie mir Senegal gewonnen, mehr nicht. Und die erste richtige Prüfung, wie immer, sobald der erste gross kommt, geht man um, oder? Und hat dann gesagt, so mutig ist der Southgate gar nicht gewesen, sondern er ist früher einfach überhaupt nicht mutig gewesen, um es mal fein auszudrücken. Und jetzt hat er ein bisschen nachgegeben, dem Druck, dass er die Talente, die er hat im Angriff, auch mal ein bisschen machen lässt. Und dann haben sie ihm vorgerechnet, dass er der rechtsaussen
Kaio Saka.
Saka, genau. Viel zu früh ausgewechselt hat ohne Not. Der war nämlich noch ganz fit gewesen, haben sie behauptet. Den hätte man sollen weitermachen lassen, weil der auf der rechten Seite dort für unheimlich Wirbel gesorgt hat und seine Gegenspieler vor Problem gestellt hat. Tja, ja. Und dann das Lustigste, wirklich das Lustigste war, das ist dann wieder Tabloid. Das ITV, Fernsehsender, wo der Spieler betreut hat, vorgerechnet hat, dass immer, wenn das England-Spiel bei ihnen stattfindet, K.O.-Spiel, dann scheiden sie aus. Also müssen die K.O.-Spiele regelmäßig bei denen stattfinden. Und irgendeiner hat dann gesagt, wenn das gleiche Spiel von der BBC betreut worden wäre, dann hätte der Kane den Penalty versenkt. Also das ist dann schon glorios, wenn die Engländer das Zeug verarbeiten.
Also uns wäre ja dient, weil BBC immer noch, also ich finde, ITV macht das eigentlich gut, aber BBC-Übertragung finde ich immer noch ein bisschen besser. Also von dem her sehr gern. Nein, meine Lieblingsszene war eigentlich, wo der Gareth Southgate in der 98. Minute von der Nachspielzeit noch der Jack Grealish einwechselt. wo dann irgendwie noch schnell kommt, auch noch schnell auf den Platz kommt, den Haarreif richten. Und dann ist es relativ schnell nachher vorbei gewesen. Also, dort ist er vielleicht nicht so mutig gewesen. Also, auch wenn man jetzt sagt, ja, Saka-Auswechslung, das ist in den 79. Minuten passiert. Also, er hat recht lang gewartet, eigentlich, mit einem Wechsel. Auch zu Recht, weil es ist eigentlich tatsächlich ein guter Match gewesen. Man hat echt gut gespielt.
Ja, es sind halt dann 1-zu-1-Wechsel gewesen, oder? Die haben noch reingekommen sind. Rashford und Werfer, der Henderson, glaube ich, 1-zu-1-Wechsel, wo der Franzosen nicht wirklich ein Überraschungsmoment dargeboten haben.
Ja, der hat schon den Mount für den Henderson gebracht, oder? Das ist eine offensivere Variante.
Ja, ein bisschen offensiver. Ja. Aber eben gerade der Grealish zum Beispiel, der ist schwer zu backen, oder? Der ist auch einer, der oft seine Position verlässt. viel Foul zieht, Triple kann man als Überraschungsmoment reinbringt. Ja, wenn der dann noch ein paar Sekunden auf dem Platz steht, was soll er machen? Spitzkugeln aus 50 Metern, ja, meistens nicht
mit so
Erfolg gekrönt. Aber
es war vielleicht auch wieder der Beweis gewesen, dass das mit diesen 5 Wechseln gar nicht nötig ist. Also die Franzosen haben einmal gewechselt, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, das sehe ich jetzt, wenn ich das Telegram gerade wieder aufmache. Und die Engländer 4-mal, davon eben einmal in der 98. Minute, wo man kann sagen, ja, hätte man sich vielleicht auch können schenken. Das ist jetzt der Messi in mir, der alte weisse Mann, der findet, früher war alles besser gewesen, wo man nur 3-mal können wechseln.
Für mich die entscheidende Figur bei den Engländern, die so ein bisschen wie die ganze DNA von ihrem Spiel verändert hat, ist der Jude Bellingham. Oder? Der ist 19, absolutes Phänomen. Der hat die Offensiv und Mentalität reingebracht, finde ich, oder? Also der, wenn der den Ball hat, geht's einfach nach vorne, dann wird der Ball nicht mal gesichert zuerst in der Viererabwehr und dann ruhigen, sauberen Aufbau, sondern der kennt einfach nur den Vorwärtsgang und ich glaube, das ist wieder das Schlüsselteil, wo der englischen Mannschaft wie ein neues Gesicht gegeben hat, oder? Wenn man denkt, dass der erst 19 ist, dann, ja, also, der hat noch einige Top-Jahre vor sich und, ist ja, jetzt schon der absolute Anführer, oder? Also zumindest was auf dem Platz angeht, oder?
Genau.
Hat noch nicht mit dem Wendeli, aber wie der vorangeht.
Und der reift ja auch noch, als vor allem die Mittelfeldspieler, die andere dann haben, so Regisseure, wenn man sieht, mit Griezmann, eine erstklassige Partie aus dem Mittelfeld, bei den Kroaten, wo wir nachher noch drauf kommen, Luka Modric, immer wieder das Spiel kann beruhigen und auseinanderziehen gegen doch Brasilianer, die lange Zeit dominiert haben mit ihrem Ballbesitz. So etwas fehlt den Engländern schon noch. Also der Henderson ist im Mittelfeld nicht der Ballverteiler, wo andere Nationen haben. Der Bellingham kann einmal zu so einem werden, oder? Wenn er das Dynamische, das er hat, mit dem Spielgestalter ist er noch mehr verbinden kann, braucht auch gewisse Reife, ja klar.
Bellingham müssen wir jetzt einfach hoffen, dass er irgendwann nicht jedes Mal zu Tod verschrickt, wenn es keine gelbe Karte gibt für einen Gegner. Wenn er sich gefoult, wähnt. Also hat er so ein leicht überdreht Minenspiel, der junge Mann, der mich zum Teil hat fragen, ist das wirklich ein Engländer oder sind die Klischees endgültig überholt? Scheinbar, ist das jetzt auch bei den Briten, vielleicht ist das seine Bundesliga-Zeit, spielt jetzt doch eine Weile schon bei Borussia Dortmund, vielleicht
nicht mehr allzu lange
der Bundesliga-Einfluss, nein, möglicherweise nicht. Wenn man zu den
der sieht sich halt einfach selber schon mit 19. Das wird in Dortmund, ist ihm das also in den deutschen Medien auch schon angelastet worden, dass er quasi sich schon zu gross und zu wichtig sieht, oder? Es ist schon darüber berichtet worden, dass es zu Missgunst auch schon geführt hat in der Mannschaft innerhalb von Dortmund, weil er da der 19-Jährige sich schon aufführt wie der König auf dem Platz. Aber ich bin der Meinung, wenn einer das mitbringt, das natürliche Gehen, das Anführer gehen und dann auch so super gut shootet, also dann machen, oder?
Unbedingt.
Wenn er erst 19 ist, ja, oder?
Ja. Eigentlich wie der Musiala bei Bayern, oder? Den lässt man auch machen. Das ist,
Gut, der verschreckt auch nicht jedes Mal, wenn es gelb gibt oder nicht. Das ist einfach noch nicht so schreckhaft. Vielleicht, weil auch weniger Fokus ist auf ihn. Also sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Bayern, ich bin ein Korsett. Aber jetzt driften wir ab. Jetzt sind wir bei den Jungen. Dabei müssen wir doch über die Alten reden. Der Neymar, extra nachgeschaut, 30 schon mittlerweile.
Ist man alt.
Für einen Fußballer schon, ja. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die nächste WM stattfindet, wenn der Neymar schon 34 ist. Die grosse Frage ist, ob er dann überhaupt noch in der Nationalmannschaft spielt. Jetzt ist er mit Brasilien nicht Weltmeister geworden, obwohl viele, unter anderem ich, mit dem Hausfrauentipp darauf gesetzt hat, dass es Brasilien muss werden, weil die den besten Fußball spielen, die beste Mannschaft haben, der Neymar endlich reif ist und nicht mehr so viel Schabernack treibt, weder neben dem Spielfeld noch drauf mit Schwalbe und sonstigem Zirkus. Und jetzt, na, sang- und klanglos ist der Falschausdruck, aber gegen Kroatien penalti schiesse raus.
Jetzt ist sind auch doch die Mannschaft auf die coolste Mannschaft an dieser WM getroffen, oder? Zu ihrem Nachteil mit Kroatien. Also, was die da aufführen, mit dieser Ruhe am Ball, mit irgendeiner von Kroatien hat mal vor kurzem gesagt, wenn du ein Mittelfeld hast mit Modric, Brozovic und Kovacevic, der Kovacic, dann ist der Ball sicherer als Geld auf einer Bank, oder? Und das finde ich wunderschön gesagt, weil, also, hier, trotz dem Star-Ensemble von Brasilien, null irgendwie Angst zeigen und den Ball lassen zirkulieren und mit der Seelenruhe, auch wenn es dann 0-1 steht in der Verlängerung, einfach ihr Ding weitermachen. Also, das hat mich sehr beeindruckt, Kroatien, und ich habe mich wirklich auch gefreut für sie, dass sie dann noch belohnt worden sind mit ihrem 1-1. Und, das ist ein Märchen für mich, wo die schreiben schon seit Jahren, oder? Die sind irgendwie 98 überhaupt das erste Mal spielberechtigt gewesen an einer WM, dann direkt Dritte geworden. Vor 4 Jahren sind sie Finale gekommen, dann verloren gegen Frankreich, und jetzt sind schon wieder im Halbfinale. Das Land, das 4 Millionen Einwohner hat, nicht einmal halb so viel wie die Schweiz, also, das wird für mich dann noch zu wenig gewürdigt, so, weltweit da, was die da Turnier für Turnier leisten, oder? Also,
ja, man staunt. Man könnte aber auch sagen, sie sind ein bisschen Schwein. Also, man ist jetzt zweimal im Penalty-Schiessen weitergekommen gegen Brasilien, die Statistik. 21 zu 9 Schüsse, grosse Chance, ja, auf Seite von den Brasilianern.
Ja. Aber wenn du jedes gönnst und die auch jedes Mal von einem Rückstand nicht los, so beunruhigt, ich meine, die haben eine unglaubliche Statistik. Ich glaube, seit der WM 18 sind sie in der K.O.-Phase, ausser im Finale 18, jedes Mal in Rückstand gewesen und haben jedes Mal noch gewonnen. 4 Mal davor im Penalty-Schiessen. Also, das kann dann irgendwann nicht mehr Zufall sein, oder? Sondern vielleicht rechnen die sogar halb damit, dass sie mal einen Rückstand kommen und sagen, oh, wenn sie im Penalty schiessen sind, wir sind so sicher, und das hat man ja dann auch gesehen, wie die Penalty schiessen. Ja.
Eine gewisse Moral, also, ist offensichtlich vorhanden, ich glaube, das ist klar. Aber gleichzeitig, also eben, wenn, solange der Gegner zu Chancen kommt, Brasilien hat mehr als 1 Goal können schiessen in diesem Match, ich glaube, das muss man schon auch sagen. Das ist,
ich muss
mir
ein bisschen vorwerfen, glaube der Brasilianer. Das Goal, das sie dann gemacht haben, ist einmalig zum Anschauen. Das Goal vom Neymar mit Doppelpads und so weiter. Aber dass dort fehlt fast ein bisschen der Killerinstinkt. Also die Übermacht, die du dann hast mit dem Ballbesitz, und sie haben ja den Ball auch führen gebracht, aber dass dort eben dann mehr als 1 Goal rausschaut.
Und das ist schon gegen die Schweiz sehen, oder?
Genau. Wie die Kroaten, wie dann Petkovic, ausgerechnet Petkovic, der da reingekommen ist, hat er zuerst mal den Ball 3-4 Mal verloren. Da hast du das Gefühl gehabt, der kann das Gerät nur brauchen, wenn es hoch in den Strafraum geflogen kommt. Und dann hat er aber schon mal im Konter 3 austrippelt und hat dann aufgelegt für einen Gegenspieler, der über das Goal geschossen hat. Aber dann macht er den Ausgleich mit dem ersten Schuss auf das Goal. Das zeichnet die einfach ein bisschen aus. Die haben dann sich das Glück auch verdient. Der Ball ist noch ein bisschen abgelenkt worden. Und ist dann drin ausgerechnet vom Marquinhos, glaube ich, der dann auch entscheidend Penalty verschossen hat. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen für die Brasilianer, aber irgendwo haben sie sich das auch selber zuzuschreiben. Also wenn aus dieser Kunst, die du hast, und aus dem Können und aus den Individualisten nicht mehr den Stand bringst als 1 Goal, dann bestrafen die Kroaten, weil die einfach cool bleiben. Das hast du gesehen. Die haben einfach gesagt, ja gut, irgendwann bringen wir sie rein. Und dann machen wir sie fertig.
Bruno. Sie werden auskontern, Brasilien, oder? Bei 1-0 in der Verlängerung, das ist eigentlich unglaublich.
Ja,
oder?
Genau.
Also, jeder Trainer reißt sich dort Tor raus vor Unverständnis, oder? Dass deine Mannschaft sich auskontern in einer Verlängerung und 1-0 führst. Aber das ist eben, das eine, das ist Brasilien, das andere, das ist Kroatien, dass die wissen, irgendeine Chance kommen wir rüber und die machen wir dann, ja. Gekommen,
Bruno Petkovic übrigens 1,92 gross, Stoßstürmer, wo der Kroaten den Weg ins Penaltyschiessen gegeben hat. Also, ich bin auf der Suche nach Argumenten für die Stoßstürmer-These.
Ja, schön, den Punkt.
Und als argentinische Nationalmannschaft, das ist das nächste Duell am Dienstag, Argentinien trifft auf Kroatien, würde ich mir dann eben möglicherweise versuchen, ein Rezept zu überlegen, wenn es wieder so weit sollte kommen, dass Kroatien in den Rückstand geraten und dann der Herr Petkovic bringt und eben die Herren Otamendi und Co. in der argentinischen Abwehr, die zwar zu allen Schandtaten bereit sind,
ja, das Zeit, kann man sagen.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber gleichzeitig eben nicht die längsten sind. Ja, dort die ein oder andere Schwäche haben. Das könnte am Schluss wieder eine spannende Ausgangslage geben.
Unbedingt, das Duell. Ja. Also ich muss schon sagen, ich bin ja Fan. Wie schon gesagt, von den Argentinern sind 1978 die erste WM, die ich geschaut habe. Aber mein Kollege nach dem Holland-Argentinien-Match hat gesagt, das ist ein richtiger Sauhaufen.
Das ist eine furchtbare Mannschaft.
Aber er hat recht. Das ist das, was mir gefällt. Und das er hat sind, recht. Das sind richtige Strassenfußballer. Ja. Die Kultur dort ist ganz andere als bei uns. Oder? Die Fußballer, die dort in dem Buenos Aires aufwachsen oder wo auch immer, wo das einfach mitbringen. Das ist das Abgeschlagene auch zum Teil, oder? Wenn du dem Acuña zuschaust, der dann leider fehlt im Halbfinale.
Der Mann ohne Hals.
Dem sagen sie El Huevo, scheinbar, das Ei. Weil er immer mit dem Kopf durch die Wand will und dann immer sich die Birne anschlägt. Und sie warum. Also herrliche Figuren auch, oder? Also richtige, ja. Zum Teil haben die etwas Comichaftes an sich, wie die rumlaufen und die Schauspielerei die ganze Zeit.
Der Al Bobadilla hat einmal gesagt, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre und es in Europa geschafft hätte, wäre ich entweder schon 10-mal im Knast gelandet, weil ich so viel Zeich machen auf der Strasse von Buenos Aires, also ich wäre schon tot, oder? Also das ist ein bisschen symptomatisch, oder? So sehen die alle aus, oder? Also,
ja, genau.
Die anderen Disziplinen Karriere machen, unrühmlicher als auf dem Fußballplatz, aber ja, die Mentalität ist die gleiche, oder?
Das hat also etwas Verweges, oder? Das, ja, eben die Strassenfußball. Mein Kollege hat dann ein wenig angenehm Ausdruck Strassenköter gebraucht. Aber es hat schon etwas, wenn man das nicht wörtlich nimmt. Eben so etwas Abgeschlagenes auch, etwas Endgültiges. Man muss sich irgendwie so durchsetzen, und sonst geht es nicht, oder? Und dass die dann die Mentalität auf den Platz tragen. Ja, es führt dann zu deren Spiel, ja, wo mit Haken und Ösen gekämpft wird und ja, man lässt sich fallen, simuliert, reklamiert. Alles ist wahnsinnig dramatisch. Bringt halt die südamerikanische Kultur ein bisschen rein. Oder Menschen die aus Argentinien, speziell verbunden mit diesen Fußballern, wo mir eigentlich sehr viel Spass macht zum Zuschauen. Auch wenn man nachher sagen muss, das eine oder das andere geht natürlich nicht.
Nein, es geht, ja, natürlich nicht. Aber was jetzt vor allem nicht wird gehen, ist, dass Kroatien weiterkommt. Bis jetzt. Schöne Statistik, wenn Argentinien im Halbfinale gestanden ist von einer WM, dann ist man nachher noch ins Finale gekommen. Das ist 86 und 90 und vor 8 Jahren, 2014, so gewesen. Also von dem her dürfte jetzt der Lauf der Kroaten, so leid sie es tut, vorbei sein. Um wieder zu den Kroaten zurückzukommen, wo eigentlich die erstaunliche, Sebastian, du hast es gesagt, die erstaunliche Geschichte eigentlich sind von den letzten paar Jahren. Also eine Mannschaft, die, wenn
wir... Aber ich bin da nicht ihrer Meinung, dass das jetzt Endstation muss sein, zwingend für Kroatien, weil die werden sich überhaupt nicht...
Meinst du, die haben die Statistik nicht überkommen?
Ja, die von Argentinien, ja. Die verlassen vor allem auf ihre eigene, oder? die gibt ja genug Grund, um mit Selbstvertrauen in diesen Match zu gehen. Nein, die werden sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen von diesen aufgeilenden, Entschuldigung für den Ausdruck, Argentinier, sondern da ihre Stiefel abspielen, und das meine ich positiv. Die haben eine unglaubliche Ballsicherheit. Und ja, die sind sicher noch mal cooler als das auch Holland. Holland hat probiert, sie zu zerstören, oder, mit ihrer Spielweise, die Argentinier. Das hat nicht geklappt, aber Kroatien ist einfach nochmal eine Spur abgeklärter. Und kann da gut sein, dass die Argentinier an dem abprallen, oder an dieser kroatischen Wand.
Am Dominik Livakovic, dem kroatischen Goalie.
Um es personifizieren, ja. Du brauchst natürlich, wenn du dann auch mit diesen knappen Ergebnissen und also auf Papier unterlegene Mannschaft so weit immer kommst, brauchst du natürlich herausragende Figuren, und jetzt haben sie den Goalie, oder, wo ein super Turnier verwünscht, wo drei Penaltys gegen Japan und einen gegen Brasilien gehabt hat. Einer ist noch Posten von Marquinhos, der letzte. Aber ja, das brauchst du dann einfach, oder? Und wenn das alles zusammenpasst, dann kommst du so weit. Und dann haben wir noch eine andere Mannschaft, wo auch alles zusammenpasst, wo das nötige Glück hat, aber vor allem finde ich auch, so mit ihrer Spielweise verdient haben, so weit zu kommen, Marokko.
Ah, schau jetzt, wie er überleitet.
Fidefin.
Ja, also
ja, kann man da fast nicht lehren. Da gibt es ja auch Gegner und Befürworter von diesen Marokkanern, aber ich finde das faszinierend, wie die geschlossene Mannschaft leistet. Jeder weiß auf dem Platz genau, was er zu tun hat. Niemand macht irgendwie etwas, was er nicht kann. Jeder kennt seine Rolle. Und das ist dann der verdiente Lohn, auch wenn du den Match gegen Portugal gewinnst wegen einem Goalie-Fehler. Aber du lässt halt auch keinen zu, oder?
Du sagst es, Marokko schlägt Portugal. Das ist der letzte Viertelfinale, den wir noch nicht angeschnitten haben. Das hätte mehr können sein. es hat doch ein bisschen etwas gefehlt, muss man sagen. Das haben wir letzte Woche doch an dieser Stelle schon breit verarbeitet und diskutiert. Wollen wir jetzt nicht noch einmal aufrauen?
Vielleicht noch ein Wort.
Oh.
Wenn die Schweizer hätten müssen mit dieser Leidenschaft spielen gegen Portugal, wie das die Marokkaner gemacht haben. Ich habe ja das schon letztes Mal gesagt, das ist für mich so ein bisschen der Hauptgrund gewesen, warum es so über rausgekommen ist, denn weil man sich als ebenbürtig mit Portugal empfunden hat, so die Denkweise auf dem Platz. Und das hat Marokko sicher nicht. Die sind auf dem Platz und haben gewusst, wir sind schlechter als die, wir können nicht so gut shooten wie Portugal. Wir müssen einfach 50% mehr geben als die, wir müssen jeden Sprint noch mehr machen als die und wir müssen die Aussenseiter und nur wenn wir über uns rauswachsen, dann haben wir eine Chance gegen die, oder? Und darum, das ist für mich auch der Schlüssel, warum es dann geklappt hat, vor allem, dass sie keins überkommen haben, oder?
Ja, also meine Lieblingsstatistik ist die Ballbesitzstatistik. 27% Ballbesitz für Marokko. Aus dem 9 Goal-Chancen oder 9 Schüsse und doch, ich glaube, etwa 2-3 gute Chancen hat man dann gleich auch gehabt. Also es ist nicht einfach der eine Angriff, also es ist nicht Gelson Fernandes 2010 Schweiz-Spanien gewesen, sondern es bier ein bisschen mehr dann schon. Wenn auch jetzt auch nicht extrem viel mehr, aber es hat gelangt. Ich finde das extrem erfrischend, die Mannschaft, muss ich sagen. Macht halt das Optimum raus aus dem, was sie hat mit dem Ziyech vorne in einen sehr, sehr feinen Fußballer. Ich weiss jetzt nicht, wie fit das er ist für ein Halbfinale. Das ist, könnte möglicherweise schon mitentscheidend sein, wie das nachher aussieht gegen die Franzosen, wo der grosse Favorit jetzt müssen sein in diesem Halbfinale, das ist auch klar. Und dann steht und fällt alles wieder mit dem Bono, mit unserem neuen Lieblingsgoalie, wo der Marokkaner jetzt auch schon im Achtelfinale den Bötz gerettet hat, sozusagen, und jetzt gegen Portugal wieder zur rechten Zeit immer am richtigen Ort war und immer grinst. Ich glaube, allein das schon treibt den Stürmer irgendwie, ich weiss auch nicht was, offensichtlich zur Weissglut. Also es muss wahnsinnig irritierend sein.
Ich glaube, dem vergeht das Grinsen schon noch.
Gegen Frankreich?
Bald. Die sind eiskalt. Das ist ja kein spektakuläres Spiel, das die zeigen. Wenn man von der technischen Fertigkeit mal abgesehen, die Spieler haben und gelegentlich eine Attacke von Mbappé und Läufe, die beschränkt sich auf das Wesentliche und so werden sie auch gegen Marokko spielen, habe ich das Gefühl. Und die werden nicht die gleichen Fehler machen wie die Spanier und Portugiesen vor allem, die eigentlich das Gleiche versucht haben. Wie die Spanier hat ein bisschen anders ausgesehen im Detail, aber eigentlich gleich mit dem Kopf durch die Wandstrategie, ohne irgendwelche Raffinessen und irgendwie versucht, das Spiel mal auseinanderzuziehen. Die Marokkaner stehen hinten mit 10 Leuten quasi verteilt auf der ganzen Platzbreite. Also kannst du auch über die Seite nicht so einfach reinkommen. Aber ich glaube, mit gezielter Strategie ist da schon etwas zu machen. Und dann ist dann das Pfeif-Wunder bald einmal vorbei.
Die kühlen Franzosen. Aber du sprichst es an. Es ist akustisches Erlebnis, wenn Marokko spielt.
Ja, für mich ist es eben kein Erlebnis. Das Pfeifen ist für mich negativ behaftet. Oder? Also wenn man mal pfeift, wenn irgendetwas passiert, okay, das gehört dazu. Aber das permanente Pfeife, das begeistert mich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann lieber den Gesang der Südamerikaner oder im Fall noch, wenn es dann halt sein muss.
Die Kuhglocke von der Schweizer.
Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber die Guckenmusik von den Afrikanern zum Teil ist auch noch.
Senegal
auch noch,
und Ghana, oder?
Ja. Ja, obwohl es Roy Keane gar nicht lustig findet. Annoying, hat er gesagt. Die permanente Guckenmusik. Aber gut, das Gepfeife stört mich ein bisschen permanent, wenn der Gegner den Ball hat. Und der Gegner hat ja eigentlich immer den Ball, wie wir vorher gehört haben.
Ja, vielleicht stört es darum. Wenn sie mehr den Ball hätten, würde es gar nicht so auffallen, dann wäre es auch nicht so schlimm.
Es würde mich wundern, wenn die Taktik der Franzosen, wenn man lönt denen einfach den Ball, weil die wissen eh nicht, was anzufangen damit, und kontern dann sie aus.
Gut, das ist ja lang der Franzose ihre Strategie. Jetzt haben sie sich ein bisschen weiterentwickelt, aber vor 4 Jahren hat man ihn fast noch unterstellen müssen und auch vor 6 Jahren, dass das eigentlich ihre Strategie war. Und jetzt, mittlerweile, sind sie schon deutlich stilsicherer geworden, hat man auch gegen England gesehen, obwohl sie dort dem Gegner durchaus auch Spielanteil zugestanden haben. Also man hat das Gefühl, sie fühlen sich immer noch am wohlsten, wenn sie eigentlich mal schauen und dann nützt man die entblößte Defensive vom Gegner aus.
Eine Mannschaft, die so hinten steht wie Marokko, die musst du rauslocken, oder? Du musst sie zwingen dazu, am Spiel mitzumachen, weil, ich meine, jetzt haben sowohl gegen Portugal und gegen Spanien hat man gesehen, wenn du gegen die einfach anrennst, mit 90% Ballbesitz, gefühlt 99% Ballbesitz, wird unglaublich schwierig, weil die unglaublich massiv und solidarisch verteidigen, oder? Mit dem Saiz hinten haben sie einen sehr starken Verteidiger, sie haben einen super Goalie. Ja, ich glaube schon, dass du musst aus Frankreich, die probieren ein bisschen zu locken, oder? Selber auch ein bisschen nüchterner spielen. Nicht irgendwie, wie Teufel komm raus von Anfang an. Und dann, könntest du sie vielleicht auch ein bisschen verleiten, so offensiv Drang, die Marokkaner, und sie dann so, zu überraschen mit eigenen Mitteln schlagen.
Ja, gut, das ist aber, kann auch gefährlich werden. Also, was gegen die nicht machen, darfst du wahrscheinlich ein Goal kriegen, so wie Portugiesen, und dann musst du anrennen und dann stehen sie einfach wieder hin und kommst nicht durch.
Ja, aber dass du gegen die ein Goal bekommst, ich meine, ja.
Das sagen Portugiesen auch, ich denke.
Ja, eben, ja, es war ein Goalie-Fehler gewesen. Da kannst du ja dann steuern, oder? Aber es muss so eine gute Mischung sein aus beiden. Ich glaube, einfach anrennen gegen die ist nicht das Mittel, oder? Weil das haben sie gern. Da können sie den Gegner auflaufen und dann selber kontern. Ich meine, für das haben sie nach vorne blitzschnelle Spieler, angeführt von dem Ziyech und, wo können Fußball spielen, pflegt, dann, wenn es um Konter geht. Also, ich glaube, du musst eine gute Mischung finden. Einfach anrennen. Da tun sie sich keinen Gefallen.
Oder? Ja, aber das wird
jetzt als Lehrstück von diesen zwei Matches.
Das wird den Franzosen aber auch nicht passieren. Eben, die spielen so einen nüchternen Fußball, was das ist das, was mir wehtut, dass Brasilianer draussen sind, die es dann schaffen, in der Verlängerung bei der eigenen Führung in einen Konter reinzulaufen. Das ist dann so Kehrseite. Das passiert dann eben einer Mannschaft, die so erfrischend spielt. Das sehe ich jetzt bei den Franzosen nicht. Also dort wird man sagen, ja gut, wenn sie jetzt da auf dem rechten Flügel nicht geht, dann geht es vielleicht auf dem linken Flügel oder jetzt versuchen wir es mal dort Mitte und sonst gehen wir wieder hinten anlaufen. Also ich habe das Gefühl, die haben so einen Ruhepuls, wo eigentlich gar nie in Gefahr geraten, irgendwie aufgejagt zu werden. Da kann eigentlich kommen, was du willst. Hat man auch in diesem England-Match irgendwie gesehen. Also haben dort die Engländer doch relativ viel auch Gelegenheiten zugestanden. Aber sie sind bis am Schluss eigentlich so eine Grundkontenance bewahrt. Also du hast auch immer das Gefühl, sie könnten vielleicht sogar noch einen halben Gang aufschalten, wenn es unbedingt müsste sein. Und haben ja dann auch noch die ein oder andere Gelegenheit gehabt. Darum, also...
Wenn sie jetzt einfach auch würden anrennen gegen eine massive Verteidigung und immer sehr hoch würden den Ball haben, dann würden sie ja wie grösste Waffe wie selber aus dem Spiel nehmen mit dem Mbappé. Oder ich meine, wenn der braucht einfach Raum, oder? Der ist am besten, wenn sie schnell gegenstossen können. Er kann sich drehen und dem Gegner davon säckeln, oder? Aber wenn natürlich der Gegner einfach nur hinten steht, dann findet er den Raum gar nicht. Darum musst du sie irgendwie rauslocken können, oder? Damit du den Mbappé ins Spiel bringen, oder? Weil sonst ist ja der auch wie angestellt und was denn, oder?
Sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Gibt es Argentinien-Marokko? Argentinien-Kroatien ist schon der Match, der uns am meisten interessiert. Dienstagabend. Also bei mir ist es so.
Es wird sicher fußballerisch der bessere Match, bin ich überzeugt.
Und, also hat da ein gewisses Gewaltpotenzial, nach dem, was ich von den Argentinier gesehen habe.
Ja.
Ja, das ist die Frage, ob sich Kroaten auf das einlösen oder nicht. Oder? Die sind merkenswert ruhig und gefasst. Da schaust du, wenn irgendwo etwas ist, dann lächeln sie das weg. Können sie auch sehr gut, was der Gegner vielleicht auch...
Die holen das Färben da. Oder
genau, das ist etwas, was die Argentinier dann auch nicht mögen, wenn sie nicht durchkommen mit ihren Versuchen. Oder der Gegner cool bleibt und auf das nicht eingeht. Dann verpufft das Ganze ein bisschen. Wird sicher für Kroaten sprechen, wenn sie so Contenance behalten können. Ob das wirklich der bessere Match gibt, ich weiß nicht, mich interessiert taktisch gesehen die andere Partie fast mehr. Also da bin ich tatsächlich drauf gespannt, wie die Franzosen das angehen. ob sie auf den Ballbesitz setzen oder ob sie den hoch anlegen. Das war interessant. 2014 haben die Deutschen angefangen mit so einer Taktik, weil sie gemerkt haben, vorne können wir fast nicht durch. Also müssen wir sie zuerst rauslocken, dann haben sie den Ball hinten wahnsinnig lang rumgespielt und sind dann plötzlich überfallartig mit tiefen Bällen in Angriff gegangen. Gott, das war noch eine andere Zeit im taktischen Fußball, aber eben auch dort, wenn man sich während einem Turnier kann auf die Gegner einstellen, das finde ich wahnsinnig faszinierend, wenn dann die Mannschaft plötzlich mit taktischen Varianten auf einen Gegner reagieren, obwohl der Deschamps ist ja nicht einer, der viel Experiment wagt, der bleibt bei seinem Fußball, aber da hat er glaube ich schon eine Aufgabe vor sich, wo er muss gewisse Denkarbeit leisten und einfach kann sagen, ja gut, unsere Qualität bringt uns dann schon weiter, weil das haben wahrscheinlich die Spanier und Portugiesen auch gedacht und das ist genau der Fehler.
Belgier auch.
Belgier, sind wir doch noch bei den Belgiern wieder angekommen.
Die sind ja dabei.
Hallo, Entschuldigung, Stoßstürmer Lukaku, ja, den möchte ich auch noch anbringen, hat immerhin für Ärger und Wirbel gesorgt. In der einen Halbzeit, die er bestritten hat, gegen Kroatien.
Genau. Ja. Was deine Theorie stützt, wo er reingekommen ist Belgien die einzige Hellhalbzeit in der WM gefährlich
gewesen. Das stimmt. Gut, sie haben auch müssen, aber ja. Nein, also es stimmt, es wird auch nicht gestohlen sein, wenn Marokko tatsächlich irgendwie sich jetzt durchkämpfen in der Finale, weil dann hat man mit Belgien, mit Portugal, mit Frankreich und mit Spanien ziemlich dicke Bretter gebohrt. Also da hast einer ist Fußball-Europa mehr oder weniger ausgeschaltet. Das wäre dann aller Ehre wert. Und das würde ein bisschen zu dieser WM passen. Wo, ja, das Gefühl hast, es kann permanent irgendetwas ganz Wildes passieren. Jederzeit. Ich weiß auch nicht, ob es der Dezember ist, wo die Leute da ein bisschen komisch drauf sind. Vielleicht gehört das ja auch für den Weltfußball. Was mir übrigens aufgefallen ist, und dann müssen wir aufhören, Gianni Infantino wird vermisst. Den haben sie immer gezeigt in diesen Match und meistens ist er am Handy gehangen.
Also, auf seinem
Handy. Ja, also irgendwann hat die Geschichte angefangen, also ein bisschen drehen, dass Infantino versucht, jeden Match zu sehen, weil aus irgendeinem Grund das wichtig ist, dass man dann am letzten Spieltag von der Gruppenphase in der Pause den Stadion wechselt, weil man das kann in Katar. Also ob das in irgendeiner Form, ja, also du siehst weniger Fußball denn je, wenn du es so machst, aber das ist im Herr Infantino sein gutes Recht, logischerweise. Und dann hat man ihn immer gezeigt, wenn er im Stadion war. Also ich glaube wirklich kein Match, wo er nicht gezeigt worden ist. Und jetzt ist er plötzlich fort. Ich weiss nicht, eben, ob man gemerkt hat, dass er an seinem Handy rumspielt und sehr oft gezeigt worden ist, wenn er irgendwie gerade seine WhatsApp gelesen hat oder so. Oder was auch immer. Vielleicht hat er auch Candy Crush gespielt oder was spielt man heutzutage? Ich weiß es nicht. Fußballmanager möglicherweise. SimCity. Jetzt ist er weg. Also das ist eine Storyline, die ich irgendwann verfolgen im Halbfinale. Taucht der Infantino wieder auf? Oder ist es das gewesen?
Unser Kollege Dani Loi hat das ambitionierte Ziel, glaube ich, 64 Viertel, also 63. ohne Final noch. Viertel zu zeigen vom Infantino seinen Stadionbesuch. Die Frage ist, er wirklich in einem Stadion gewesen, oder die letzten Match, oder in der Viertelfinale?
Ja,
die Lösung liefern.
Da dürfen wir sich freuen. Es gibt böse Zungen, die sagen, da könnte. Nein, das sagen wir nicht.
Es wäre mal lustig geworden.
63 Mal den Herr Infantino zeigen. Ich weiß es nicht. Wobei, wer weiß es, als Daumenkino.
Ja, aber es ist ja immer das gleiche Bild, er hockt im Stadion. Wo denn das Stadion ist, mir eigentlich relativ schnuppe.
Ja. Manchmal hockt jemand anders neben ihm, manchmal ja. Deutsche Ministerin, die eine lustige Binde montiert hat.
Aber er wollte einfach herausfinden, ob er seine Ankündigung wahr machen kann. Er hat gesagt, dass jeder Match dabei sein, oder?
Ja, wenn er will, kann er wahrscheinlich schon.
Wenn er will, kann er schon.
Ja, das ist ja... Eben. Ja, nein, das ist so eine... Also aus meiner Sicht so eine ganz seltsame Form von Ehrgeiz, wo so Leute haben, die zu viel erreicht haben im Leben schon und irgendwie nicht merken, was wirklich wichtig ist. Hat jetzt nichts zu tun mit der FIFA an und für sich und mit allem Möglichen, was man dort wahrscheinlich kann kritisieren. aber so die, dass die Sache sich am Schluss grösser zu machen als Turnier, eben mit so einem völlig irrelevanten Thema, also ob jetzt der Gianni Infantino bei Iran-Wales war, das ist jetzt wirklich Wurscht. Tut mir, also, es interessiert mich auch nicht und es interessiert weder jemand im Iran noch in Wales.
Aber in der Schweiz nicht, in Zürich speziell. Also, wir haben ja ganz andere Probleme.
Genau.
Oder? Also auf meiner WC-Schüssel steht Laufen statt Sitzen. Das ist ganz ein blöder Witz, aber das interessiert mich viel mehr. Oder? Also wieso steht dort Laufen drauf?
Ja, denken wir da mal drüber nach. Jetzt haben wir zwei Halbfinalspiele Zeit, wo wir das können. Sag ich schnell eure Finalpaarung, Prognose.
Ja, ich tippe auf eine Wiederholung von 18, Kroatien, Frankreich.
Hast du mir meinen Tipp weggenommen?
Oh, sorry.
Ja, gut, das ist jetzt, ich kann aus der Reihe tanzen, also Argentinien anhängen natürlich. Argentinien, am liebsten gegen Marokko, wir knacken dann die.
Okay, also nein, dann bleiben wir jetzt, dann mache ich Team Wendel. Aargau, Solothurn spannt zusammen.
Ah, gut.
Das ist wie im Regionaljournal. Dort hat es ja auch nicht für je eins gelenkt, sondern wir müssen uns das teilen. Also Kroatien und Franzosen treffen sich wieder. Und die Chance ist ja gross, dass das Wetter besser ist als beim letzten Aufeinandertreffen, wo die wunderbaren Böder entstanden sind, wo, glaube ich, nur der Putin einen Regenschirm hatte und alle anderen mehr oder weniger im Regen gestanden sind. Auch schlecht gealtert eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Also, sind wir gespannt. Lesen, was auf dem WC steht. Im Zweifel sitzen statt laufen, würde ich meinen. Und bis gleich. Wiederhören.
Ade.
Ade.
Pro und Konter.